Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Ich muss mir immer so einen Timer hinstellen, damit ich ungefähr vor Augen habe, wie lang die ganze Sache geht. Ich freue mich mega, hier zu sein und heute die Predigt halten zu dürfen. In der FEG Frankfurt war ich in verschiedenen Bereichen als Mitarbeiter tätig, darunter in der Jungsche Arbeit, das ist eher für die Kinder, dann im Teenkreis und seit circa einem Jahr mache ich die jungen Erwachsenenarbeit, die richtet sich vor allem an Studierende und Arbeitende, die so in den ersten Jahren tätig sind. Und das habe ich vielleicht am Anfang beim Interview gar nicht gesagt. Ich bin selbst in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Die Familie stammt eigentlich ursprünglich aus dem griechisch-orthodoxen Kontext. Das ist nochmal eine ganz andere Glaubensrichtung. Und durch den Kontakt zu protestantischen Christen kam es erst dazu, dass eine ganz neue Hinwendung zu Gott erfolgt ist, in der das Wort Gottes groß gemacht wurde in Teilen meiner Familie und man sich zu Jesus bekehrt hat. Und das liegt nicht weit zurück, das sind etwa ein, zwei Generationen vor mir gewesen. Und umso interessanter waren immer die Kontroversen, mit denen man konfrontiert ist, wenn es um den christlichen Glauben geht und der Frage nach, warum glaubt man das jetzt eigentlich so? Wieso bleibt man nicht im Glauben der Nation und der Kultur? Und diese Fragen, denen man sich oft auseinandersetzen muss, die meistens auch irgendwo in der Schule oder im Freundeskreis präsent werden, wenn man als einziger Christ irgendwo aktiv sind, die wurden in meinem Leben nicht nur dann präsent, als ich beispielsweise mit dem Sven im Chat war und wir dort vor gesundheitliche Krisen gestellt wurden, die uns sehr herausgefordert haben, sondern vor allem auch intellektuelle Fragen, die einer Antwort bedürfen. Und ich habe Biologie und Religion studiert und ehrlich gesagt war nicht Biologie für mich irgendein Problem, sondern die wirkliche Herausforderung im geistlichen Kontext war eigentlich die evangelische Theologie. Die Frage nach Dingen wie, gibt es eigentlich sowas wie eine objektive Wahrheit und wer darf sich eigentlich anmaßen, sowas zu vertreten? Was ist eigentlich die Bibel und was für eine Entstehungsgeschichte hat sie und was können wir eigentlich davon sagen, ist wirklich Offenbarung Gottes? Warum sind Dinge so kompliziert mit Gott, wenn es doch hier um die rettende Wahrheit gehen soll? Und die Summe dieser ganzen Fragen, die sich so im Verlauf eines Studiums oder auch eines normalen Lebens auftun, die können einen in ziemlich große Zweifel stürzen. Und wenn zusätzlich dann noch Lebensereignisse eintreten, die so herausfordernd sind oder so wenig sich vereinbaren lassen mit dem, was man eigentlich von Gott zu wissen meint, dann wird das wirklich herausfordernd und es kann sich wirklich ein Sturm im Leben entwickeln. Habe ich den hier an? Ah, okay. Diese Sandstürme, die hatten wir in Afrika gerade so kurz vor der Regenzeit immer wieder gesehen. Das ist ziemlich krass, wenn man sieht, wie so eine Wand auf einen zurollt und wenn diese Wand einen erreicht hat, dann verändert sich der gesamte Himmel. Es wird ziemlich dunkel, man kann immer schlechter sehen und es verändert die gesamte Art und Weise, wie ich meine Lebenswelt wahrnehme. Und ich glaube, genau das ist der Fall, wenn wir es mit diesen Stürmen im Leben zu tun haben. Wenn wir es mit Herausforderungen zu tun haben, die uns ins Zweifeln bringen über Gott und wenn wir nicht mehr weiter wissen, wie wir mit den Herausforderungen umgehen sollen. Und ich glaube, diese leidvollen Erfahrungen, die wir machen, die sind extrem unterschiedlicher Natur und ich will euch versuchen, mit so ein paar Beispielen reinzunehmen. Vielleicht hast du in deinem Leben bestimmte Fehler gemacht und hast dadurch eine für dich sehr wichtige Freundschaft zerstört. Und es bietet sich für dich keine Möglichkeit, die Dinge wieder gut zu machen. Vielleicht ist es sogar etwas tiefer bei dir und zwar ist eine Beziehung zu Ende gegangen und du kannst dich nicht davon lösen. Oder noch weitergehend, du hast jemanden verloren und mit dem Tod lässt sich sowieso nichts mehr rückgängig machen. Und du leidest darunter, weil es dir schwerfällt, dich davon zu distanzieren oder zu lösen, weil du bist mit drin, gedanklich, emotional. Und obwohl du in einer Beziehung zu Gott lebst, ändert sich erstmal nichts. Vielleicht sind deine Herausforderungen ganz anderer Art. Du leidest unter körperlichen Einschränkungen, unter Krankheit oder unter psychischen Problemen wie Depressionen, die dich herausfordern und die dein Leben nicht wirklich lebenswert machen. Und ich glaube, besonders schwierig ist es, wenn wir eigentlich in einer konkreten und lebendigen Beziehung zu Jesus leben und trotzdem merken, dass wir da drin stecken und nicht herausfinden. Manchmal sind unsere Herausforderungen auch ganz anderer Natur, dass wir sagen, ich bin unwohl mit dem, was ich bislang in meinem Leben gemacht habe, mit dem, was ich in meiner Karriere geschafft habe, mit meinem Charakter, den ich habe, dass ich merke, dass ich in meinem sozialen Umfeld nicht ankomme, das fünfte Rad am Wagen im Freundeskreis. Es sind unterschiedliche Dinge, die uns aber immer wieder in dieselbe Herausforderung bringen, und zwar, dass wir einen Sturm in unserem Leben wahrnehmen und merken, dass so wie es momentan bei uns ist, so wie es läuft, das fordert uns heraus und es macht uns nicht wirklich fröhlich. Und ich glaube, das besondere Charakteristikum, wenn es um diese Stürme geht, ist, dass Gott auffällig laut schweigt. Dass gerade in diesen Momenten, in diesen Situationen Gott nicht erkennbar antwortet. Und das führt uns zur allerersten Frage, mit der wir konfrontiert sind, wenn es um Leid geht. Die erste Frage, die fast jeden Menschen dann aufploppt, sie ist so natürlich, sie ist so tief in uns, das ist die Frage nach dem Warum. Das ist die erste, aber meistens auch die schrecklichste Frage, weil wir einen Sinn versuchen zu verstehen hinter dem, was in unser Leben hineingebrochen ist und uns konfrontiert. Warum hat Gott das zugelassen? Warum ausgerechnet ich? Wieso muss ich das jetzt hier durchstehen? Diese Fragerichtung ist deswegen so schwierig, weil wir meistens darauf keine direkte Antwort bekommen und sie uns in eine sehr zwielichtige Richtung führt, nämlich die Warum-Frage driftet ab in eine Schuldfrage. Wer ist verantwortlich? Ist Gott verantwortlich? Sind andere verantwortlich? Bin ich verantwortlich? Wir alle, wir tragen Schuld in unserem Leben und können deswegen auch viele Dinge, die in unser Leben getreten sind, auf unser Handeln zurückführen. Und die Bibel ruft in vielen Stellen dazu auf, dass wir uns selbst hinterfragen, dass wir reflektiv an unser Leben herangehen, dass wir nachdenken, und ein essentieller Teil unseres Glaubenslebens ist es, Buße zu tun. Und das ist ein Segen und das ist heilsam. Es ist von uns gefordert, dass wir in unserem Leben einen Heiligungsprozess durchlaufen. Aber wenn es um Stürme geht in unserem Leben, reicht es oft nicht aus, um zu verstehen, warum es trotzdem mich trifft. Schauen wir uns, ich will da nicht zu tief drauf eingehen, aber die Bibel widmet dieser Frage ein gesamtes Buch. In Hiob wird genau darüber gesprochen. Ein Mann, der von Gott gesegnet ist, der viele Güter hat, der fromm lebt und trotzdem erleben muss, wie ihm alles genommen wird. Sowohl materielle Art, in seiner Beziehung und auch in seiner Gesundheit. War er schuld? Tatsächlich widerfahren Hiob diese Dinge nicht deswegen. Und diesen Befund, den kennen wir nicht nur aus Hiob, den kennen wir beispielsweise auch aus Stellen wie Johannes 9, wo es um die Heilung des Blindgeborenen geht. Leidvolle Erlebnisse, Stürme in unserem Leben sind nicht immer direkt damit zusammenhängend, was wir tun. Sie können auch außerhalb dessen liegen. Und deswegen ist diese Frage nach dem Warum manchmal so wenig zielführend. Ich möchte deswegen für den Anfang einen neuen Gedanken da hineingeben, womit du in deiner konkreten Lebenssituation anfangen kannst zu arbeiten. Wenn es um das Warum geht, fragen wir vor allem in die Vergangenheit, in dem, was geschehen ist und was uns deswegen heute bedrückt. Ich glaube, deutlich hilfreicher ist es, wenn wir stattdessen fragen, Wofür? Wozuhin ist das, was in meinem Leben geschieht, das, was mir widerfährt, zielführend? Mit welchem Ziel passieren mir Dinge? Wofür kann mir das dienlich sein? Und ich glaube, alleine wenn wir diese Frage stellen, verändert es etwas an der Situation, in der wir drin sind. Weil es zu einem Lernen kommt, statt zu einem Verstehen, und wodurch Leid zu einer Chance wird. Ich möchte euch ein kurzes Zitat von C.S. Lewis vorstellen. Er ist ein recht bekannter christlicher Autor. Er hat die Narnia-Bücher geschrieben, aber er hat noch deutlich mehr Bücher geschrieben. Und in einem dieser Bücher hat er folgenden Satz geprägt. Genau, dort sagt er: Gott flüstert in unserer Freude, er spricht in unser Gewissen, aber in unseren Leiden ruft er. Wie kann das sein? Ihr habt vielleicht die tolle Erfahrung gemacht und habt ein wunderschönes neues Haus gekauft oder habt jetzt eine Wohnung, die wirklich ordentlich ist, besser als das, was ihr vorher hattet. Ihr werdet eure Freude daran haben. Aber was sehr schnell eintreten wird, ist der Gewöhnungseffekt. Und irgendwann wird man die Freude, die man hat, ignorieren. Es wird immer noch ein toller Bestandteil deines Lebens sein, aber es lädt dazu ein, wenn wir Freuden haben, dass sie irgendwann zur Normalität werden. Anders ist es bei einem schlechten Gewissen. Wenn du stark arbeitest oder hart arbeitest und jeden Tag stark beschäftigt bist, dann denkst du vielleicht nicht an das, was in deinem Kopf so vor sich geht, aber spätestens, wenn du abends in deinem Bett liegst, dann kommen die Gedanken. Aber selbst dort habe ich noch eine Möglichkeit zur Ausflucht, denn ich kann mir schnell noch die Kopfhörer in die Ohren stecken, kann Musik anmachen oder mir eine Netflix-Serie geben und dann bin ich auch erstmal raus. Was ist aber, wenn ich Schmerzen habe? Was passiert, wenn ich leiden muss? Kann ich dann fliehen? Ich bin immer noch jung, deswegen will ich mich nicht anmaßen, wie das ist, wenn man zu den richtig schweren Dingen im Leben kommt, aber soweit ich das beurteilen kann, ist das nicht der Fall. Du kannst nicht fliehen, wenn der Sturm in deinem Leben ist. Und deswegen ist er auch ein Sturm. Und bei Gott gibt es in diesem Moment nur eine Lösung. Du musst dich stellen. Du musst dich Gott stellen. Das Leiden, das wir erleben, der Sturm, der in unserem Leben ist, der Lebensschicksal, das uns getroffen hat, egal ob ich schuldig bin oder nicht, sie haben ein tiefliegendes Potenzial in sich. Und dieses Potenzial sehen wir beispielsweise in der Geschichte von Hiob. Hiob lernt Gott erst durch das Geschehene kennen, obwohl er vorher ein gesegneter und ein frommer Mann war. In Kapitel 42, Vers 5 in dem Text heißt es dort: Ich kannte dich nur vom Hörensagen, aber nun haben meine Augen dich gesehen. Weiß einer von euch, was das ewige Leben ist? Mal reinrufen, wer das weiß. Was ist das ewige Leben? Himmel? Paradies? Sandstrand? Und diese Palmenbäume und so. Johannes 17, Vers 3. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist das ewige Leben. Das Ziel, worauf wir hinsteuern, ist die Erkenntnis Gottes. Wie erfolgt Erkenntnis Gottes? Wie geht das? Wir haben ein Beispiel und das ist mit Hiob gegeben. Die Reise von Hiob führte durch den Schmerz genau dahin. Kann es sein, dass solche Prinzipien auch heute funktionieren und wirken? Dass vielleicht in dem Lebenssturm, in dem wir momentan sitzen, in der Auswegslosigkeit, die wir momentan wahrnehmen, dass dort ähnliche Prinzipien wirken? Denn die Erkenntnis Gottes, laut diesem Vers, ist ein fundamentaler Teil unseres Lebens. Und deswegen möchte ich heute dazu ermutigen, auch wenn du wahrscheinlich schon einen langen Weg hinter dir hast, mit allem, was du hast, zu Gott hinzugehen, dich ihm zu stellen und ihn zu konfrontieren in dem, was du durchlebst, mit den Fragen, mit den Zweifeln und mit der Verzweiflung, mit der du konfrontiert bist. Weil aus meiner Sicht das die einzige Methode ist, mit der wir Schicksalsschläge verarbeiten können und mit der wir noch, und das ist viel wichtiger, gestärkt herausgehen. Und deswegen habe ich euch heute eine Person mitgebracht, mit der ich das versuche, nochmal deutlich zu machen. Ich glaube, ihr kennt sie auch. Es ist eine Person aus unserer Zeit, nicht vor 2000 Jahren. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Ihr habt sicherlich alle mal von Nick Vujicic gehört. Ist der ein Begriff für euch? Der Nick, er ist jemand, der mich in besonderer Weise in dieser Thematik fasziniert hat. Er ist ein Mensch, der ohne Arme und leider auch noch ohne Beine geboren wurde, der ein Leben führen musste, besonders in seinen jungen Jahren, das davon geprägt war, dass seine noch anfänglich sehr angespannte oder entspannte Kindheit dazu übergeht, dass er mehr und mehr merkt, dass die Art und Weise, wie er auf dieser Welt existiert, völlig anders ist als das, was andere Menschen leben müssen. Er merkt in der Schule, wie andere ihn anschauen und ihn als Alien oder als Monster bezeichnen, indem er merkt, dass er nichts oder kaum etwas so tun kann wie die anderen, nicht mal alleine auf Toilette gehen kann und merkt, wie depressive und selbstzerstörende Gedanken hineinkommen. Seine Eltern, die sind Christen und sie sprechen ihm zu: Nick, du bist von Gott wunderbar gemacht. Gott hat dich genau so gewollt. Psalm 139 spricht das zu. Und noch viel wichtiger, Gott hat einen guten Plan für dein Leben. In Jeremia 29, Vers 11 heißt es nicht umsonst: Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Was glaubt ihr, wird Nick darauf antworten? Wird er sagen: Ja, natürlich, auf jeden Fall, Amen, schau mich an, das ist perfekt, das sieht nach Segen aus. Wisst ihr, was Nick sagt? Nein, das stimmt nicht. Es gibt keinen Himmel, es gibt keinen guten Gott, es gibt keinen guten Plan. Ich werde immer eine Last sein, mein ganzes Leben lang. Welcher Arbeitgeber will mir einen Job geben? Welche Frau will mich haben? Ich könnte ja noch nicht mal ihre Hand halten oder geschweige denn meine Kinder umarmen. Ich kann sie nicht beschützen. Ich weiß nicht, was Gott sich bei mir gedacht hat in meiner Lebenssituation, aber er hat einen richtig schlechten Humor. Hat dieser Nick nicht recht? Ist das nicht absolut wahr, was er sagt? Rein objektiv gesehen. Treiben wir nicht deswegen entsprechende Kinder ab? Weil wir in unseren Lebenswelten sagen, das hat keinen Sinn. Das führt zu nichts. Von unserer realistischen Perspektive aus gibt es keine Möglichkeit. Und so war es auch bei Nick. Mit 10 Jahren wollte er Selbstmord begehen. Er hat es de facto nicht gemacht aus Schuldgefühlen gegenüber seinen Eltern. Aber ich frage mich oft, bei Nick ist das vielleicht ziemlich krass, aber gilt das nicht auch so oft für uns? Dass wir auf uns schauen, dass wir auf unsere Lebensperspektiven schauen, auf die Stürme, die wir in unserem Leben haben und sagen, es gibt irgendwie keine Möglichkeit hier raus. Und es sieht alles so düster aus. Aber ich möchte dir heute was zusprechen. Gott hat was im Sinn. Gott hat einen Plan. Wisst ihr, was aus diesem Nick geworden ist? Er ist heute ein weltbekannter Motivationstrainer. Er hat bereits zu Millionen Menschen gesprochen. Er hat ganze Stadien gefüllt, in denen er die gute Botschaft von Jesus weitergibt und eine Botschaft der Hoffnung. Er hat nicht nur Arbeit gefunden, er ist selbst Unternehmer geworden und hat zig Angestellte. Er war surfen, Paragliden, er trifft Stars und Er hat eine Familie gegründet. Er hat 4 Kinder. Gott hat sein Leben überreich beschenkt. Das, was damals in seiner Lebensphase als unmöglich gegolten hätte, da, wo alle ihm gesagt haben, ja, im Himmel wird es sicher besser, da hat Gott was anderes vorgehabt. Wie kam es dazu? Ist das selbstverständlich, dass er diesen Lebensweg leben durfte? Nick hat eine Entscheidung getroffen. Welche Entscheidung hat Nick getroffen? Er hat die Entscheidung getroffen, Gott Glauben zu schenken. Über welche Sache musste Nick Gott Glauben schenken? Erstens, mein Leben und meine Lebensphasen haben einen Sinn. Es ist eine Lüge, die du dir selbst erzählst, wenn du glaubst, dass das, was in deinem Leben passiert, sinnlos ist. Dagegen spricht Jeremia 29, Vers 11. Zweitens, Gott kann alles zum Guten verändern. Bei ihm sind alle Dinge möglich. Lies zu Hause nochmal nach. Matthäus 19, Vers 26, 1. Mose 18, Vers 14, Lukas 1, Vers 37, Zacharja 8, Vers 6, auch wieder Hiob, Kapitel 42, Vers 2. Nur das mal vorgelesen. Ich erkenne, dass du alles vermagst und nichts, das du dir vornimmst, ist dir zu schwer. Gott kann. Und drittens, und jetzt lehne ich mich ein bisschen aus dem Fenster, Gott will dein Leben zum Guten ändern. Psalm 57, Vers 3. Ich rufe zu Gott, dem Allerhöchsten, zu Gott, der meine Sache zum guten Ende führt. Philipper 1, Vers 6. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. Den Ausgang kennen wir. Was wir noch nicht kennen, ist der Plot. Psalm 37, Vers 5. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird es wohl machen. Ich glaube, die Bibel spricht uns eine Fülle zu, in der wir nicht auf eine Jenseitsvertröstung einzig ausgehen müssen. Wir hoffen darauf, und das ist unsere feste Anker in unserem Leben. Wir werden die Ewigkeit mit Gott verbringen. Aber dadurch zu negieren, dass Gott es gut meint in deinem Leben, ich glaube, das ist vor allem fehlerhafter Glaube. Nämlich daraus können wir Hoffnung schöpfen, dass wir sagen, ein Sturm, der in unser Leben gekommen ist, ist nicht gekommen, um zu bleiben. Es wird auch vorbeigehen. Daraus wirkt eine positive Grundhaltung. Und ich glaube, wir als Christen müssen uns bewusst gegen den Pessimismus entscheiden. Weil der ist nicht von Gott. In 1. Thessalonicher 5, Vers 17 heißt es, seid fröhlich zu jeder Zeit. Wie wollen wir denn fröhlich sein zu jeder Zeit? Wie soll sowas gehen? Etwa wenn ich nur denke, dass Gott es schlecht mit mir meint? Ich glaube, wir müssen anfangen, dem Herrn zu vertrauen. Und in meinem Studium habe ich immer die Auffassung gehabt, das idealste Konzept, mit dem man sein Leben angehen kann, ist es, ein Realist zu sein. Versuche, so authentisch und real die Welt so zu sehen, wie sie ist. Aber das Problem ist, dass die Welt oder die Lebenssituation, in der man ist, oft keinen Ausweg gibt. Das heißt, Realismus führt ziemlich oft zu Pessimismus. Glauben dagegen ist aber eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Überzeugtsein von Tatsachen, die man nicht sieht. Das sagt Hebräer 11, Vers 1. Das heißt, die Bibel liefert in der Hinsicht einen anderen Zugang. Und deswegen der Gedanke vielleicht, den du auch hast, dass du sagst, mein Leben, meine Lebensphase, die ist einfach schrecklich, aber wenigstens werde ich einmal im Himmel dafür belohnt. Da möchte ich dir einen Gegenvers vorhalten. Psalm 27, Vers 13 und folgen, wo steht, ich glaube aber, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Das steht nicht im Lande der Toten. Oder im Himmel, sondern im Lande der Lebendigen. In Markus 12, Vers 27 heißt es, Gott ist ein Gott der ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Es geht auch um das Hier und Jetzt. In diesem Vers weiter heißt es, harre des Herrn oder vertrau auf den Herrn, sei getrost und unverzagt und vertrau auf den Herrn. Wie soll das möglich sein, wenn ich in mir nicht eine Hoffnung habe? Eine Hoffnung, dass Gott es gut mit mir meint und dass Gott alles, alles zum Guten ändern kann. Demzufolge kann ich darauf vertrauen, dass Gott eingreift in meinem Leben, dass er für mich kämpft, wie es in 2. Mose 14, Vers 14 heißt. Dass ich daran glauben kann. Und damit will ich dich heute herausfordern. Ich will dich fragen, glaubst du das? Wenn ja, warum guckst du dann so griesgrämig? Hast du nicht allen Grund, dich zu freuen? Schau, wen du an deiner Seite hast. In Hebräer 11, Vers 6 heißt es, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Du kannst ihm nicht gefallen, wenn du ständig denkst, dass er es nicht gut mit dir meint. Dann glaubst du ihm nicht. Und weiter heißt es in diesem Vers, denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Gott will, dass wir auf seine Güte hoffen, dass er uns beschenken will und dass er uns beschenken wird. Und ich sage das nicht aus so einem Eigeninteresse und ich hoffe auch nicht aus so einem etwas oberflächlichen persönlichen Wunsch heraus, sondern weil ich meine, das biblisch aufzeigen zu können. Im Psalm 147, Vers 11 heißt es, der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten und auf seine Güte hoffen. Das heißt, es ist nicht vermessen, darauf zu hoffen, dass Gott mit seiner Gnade uns beschenkt. Es ist stattdessen sogar verlangt. Will Gott Versorger sein oder nicht? Kann er das? Oder wird er es tun, wenn wir ihn ständig nicht beim Wort nehmen? In Markus 10, Vers 28, also ich werde jetzt nicht alles vorlesen, aber geht diese Verse gerne nochmal nach. In Markus 10, Vers 28 wird über den Lohn der Nachfolge gesprochen. Und dabei gibt es zwei Aspekte. Es geht einmal, und das ist das Größte, um die Ewigkeit bei Gott. Aber es geht genauso um das Hier und Jetzt in diesem Leben. Man kann nicht an das eine glauben, aber nicht an das andere. Gott verschwendet nicht seine Zeit und er wird auch deine Zeit nicht verschwenden. Und wenn er oder wenn du in Situationen bist, die dich herausfordern, die dich ins Zweifeln bringen, die dir Schmerzen zufügen, dann wird Gott diese Situation auch nutzen können, um dich umzukrempeln. Wenn Gott einen Plan hat, dann hat er vor allem damit einen Plan, dass es ihm nicht zuerst darum geht, wie es dir von deinem Komfort, also von deinem Gefühlsleben geht, sondern was in deinem Charakter ist. Gott will dich in die tiefe Gemeinschaft mit ihm ziehen. Er will dich heiligen und heilen. Er will dir Freude schenken, Frieden geben und mit Liebe füllen. Dafür ist es aber notwendig, dass wir in die tiefe Beziehung zu Jesus eintreten, dass wir diese Beziehung wahrnehmen und dass wir diesen Lebenssturm, in dem wir sind, als Sprungbrett benutzen, um zu Gott zu gehen, mit allem, was wir haben. Und wir sehen in der Bibel, in den vielen Geschichten, die wir haben, Gott lässt es nicht nur dabei, dass wir ihn erkennen dürfen, sondern er will uns auch beschenken. Schaut euch das Ende von Hiob an. Wer würde von euch gerne mal ein richtiges Wunder sehen? Mal Hand hoch, so ein richtig krasses Wunder.
Oder auch nicht, ja. Okay.
Also ich würde sehr gerne mal so ein richtig krasses Wunder sehen. Wer von euch wäre denn gerne mal in der Krise, die ein Wunder bedürfen würde? Wärt ihr auch gerne? Wenn ich das so gefragt werde, ich wäre nicht so gerne in einer Situation, die ein Wunder braucht. Denn wenn ich ein Wunder brauche aus meiner Situation heraus, bedeutet es, es gibt keinen Weg. Es gibt keine Möglichkeit mehr. Alle menschlich gesehenen Optionen sind irgendwie zu. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, wenn es um Glauben geht. Dass wenn es um Gott geht und um Glauben geht, dass wir eine Entscheidung treffen müssen, die mit einem tiefen Vertrauen zu tun hat und die das menschliche Denken übersteigt. Deswegen steht auch in Sprüche 3, vertraue auf den Herrn mit ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Im Studium war das mein Hassvers. Ich habe mir gewünscht, dass dieser Vers nicht in der Bibel stehen würde, weil ich dachte, das ist so die Art und Weise, womit einem das Werkzeug genommen wird, objektiv an den christlichen Glauben heranzugehen und zu schauen, ob das wirklich etwas sein könnte, was wahr sein könnte. Ich habe überhaupt nicht verstanden, worum es da eigentlich geht. Dass meine intellektuelle Begrenztheit in meinem Leben oft gar keine andere Möglichkeit sieht, irgendeinen Weg zu finden und dass Gott deswegen dazu einlädt, ihm Vertrauen zu schenken, das ist mir gar nicht in den Sinn gekommen. Aber wir haben es mit so einem großen Gott zu tun und einem Gott, der sich nicht lumpen lässt, der sich nicht nur aufs Jenseits vertrösten lässt, sondern im Hier und Heute dazu einlädt, in diese tiefe Beziehung zu Jesus einzutreten. Weil sich das lohnt. Und dafür sind Stürme notwendig. Die waren bei Hiob notwendig. Die waren auch bei Paulus notwendig. Und die sind auch bei uns notwendig. Ohne die Lebenskrisen kommt kein lebendiger Glaube zustande. Ich will euch zuletzt oder zum Abschluss einfach nur so ein, zwei praktische Gedanken geben, die nicht von mir kommen, sondern die Nick seinen Zuhörern zugesprochen hat. Ich fand sie aber wirklich gut, weil ich dachte, wir brauchen manchmal auch praktische Anweisungen. Zum einen, wir kennen es, das Gebet, das Bibellesen, das, was wir sowieso immer wieder als Zuspruch hören, dass das hilfreich ist. Aber ich will euch ein paar andere geben. Und zwar, wenn du in dem Moment bist oder in der Lebensherausforderung, die dich verzweifeln lässt, weil du Herausforderung, Schmerz und Leid gerade erlebst, dann wirst du an einen Scheideweg kommen. Dieser Scheideweg sieht folgendermaßen aus. Du erkennst entweder die Auswegslosigkeit deiner Situation an. In dem Fall wirst du in der Verzweiflung landen. Und dieser Weg führt nach unten. Es gibt aber auch einen anderen Weg, den du einschlagen kannst. Wisst ihr, welcher Weg das ist? Dank. Du kannst entweder traurig sein darüber, was schiefgelaufen ist, was du nicht hast, was du verloren hast, oder du wirst bewusst entschieden dankbar dafür, was du hast. Und das lehrt uns, eine völlig neue Perspektive einzugehen. Und es ist eine Frage der Perspektive. Du kannst sagen, ich schaffe das nie. Oder du kannst sagen, das geht auch vorbei. Du kannst sagen, ich halte es nicht mehr aus. Oder du sagst, ich bin schon so weit gekommen, jetzt umzukehren, das macht überhaupt keinen Sinn. Ich glaube, es sind teilweise schon die kleinen Nuancen, die uns gerade durch den Glauben an Jesus bestärken, dass wir sagen, wir wollen eine Perspektive im Leben haben, die hoffnungsvoll ist. Genau. Ich denke, an diesem Punkt ist es in Ordnung, langsam zum Ende zu kommen. Ich würde noch zum Ende dieser Predigt beten und dann weitergeben. Herr Jesus, ich will dir danken dafür, dass du größer bist als das, was wir uns vorstellen können. Und dass du viel mehr tun kannst, als wir bitten oder auch uns nur vorstellen könnten. Dass deine Kraft so groß ist, die in uns wirkt. Und dass du nicht nur ein Gott bist, der sagt, glaub an mich und glaub, dass du gerettet bist und das war es und das Leben ist sonst irgendwie deine Sache, sondern du willst aktiv in unser Leben eintreten. Und wir sind oft in Momenten und in Herausforderungen gestellt, in denen wir dich nicht sehen können. In denen wir auch zu dir hingegangen sind und trotzdem nichts von dir gehört haben und dich fragen, Gott, was hat es damit auf sich? Warum? Was willst du von uns? Und Herr, das, was du willst, ist, dass wir beständig zu dir gehen. Denn es heißt, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt. Und bleiben heißt fortwährend da sein. Und Gott, damit wir diese Heiligung in unserem Leben erleben, damit wir lebendigen Glauben erleben, bedarf es einen kontinuierlichen Zugang zu dir. Und darum bitten wir dich, Herr, dass du uns neu herausforderst, dass du uns stärkst im Glauben, Herr, dass wir Geduld lernen, dass wir diese Früchte des Glaubens in uns aufnehmen, indem wir uns mit allem, was wir haben, für dich und zu dir hin entscheiden. Und dass wir darin sehen, wenn wir in diese empfangende Haltung kommen, dass du der Versorger bist, dass du uns segnen willst, dass du es gut mit uns meinst, dass du einen Plan hast für unser Leben. Und Jesus, darum bitte ich dich für jeden Einzelnen, der hier dabei ist, der hier zugehört hat, Herr, dass du wirkmächtig in ihr Leben gehst und ihnen zeigst, was für ein großer, heiliger und liebender Gott du bist. Das bete ich in deinem heiligen Namen. Amen.